Bremen 2 nach 1.
Und Thomas Lehr ist unser Gast heute. Mein Name ist Silke Behl. Thomas Lehr erhält den Bremer Literaturpreis 2018. Eine ausgezeichnete Wahl, denn Thomas Lehr ist sicher einer der spannendsten Autoren unserer Zeit. Einer, der weder sich noch seine Leser schont und immer mal wieder von sich lesen muss, dass seine Bücher zwar fantastisch, aber irgendwie auch schwer zu verkraften sind. Thomas Lehr, können Sie damit was anfangen?
Ja, sie schreiben sich auch nicht ganz leicht.
Sie schreiben sich auch nicht ganz leicht. Das glaube ich. Die Kritik tut sich manchmal ein bisschen schwer mit Ihnen. Also alle Romane werden gelobt, alle Romane werden ausgezeichnet. Aber es heißt doch auch immer, man muss sich wirklich richtig Mühe geben. Und Sie wissen das auch. Sie haben mal in einem Interview gesagt, ich schreibe nicht für Leute, die beim Bügeln lesen wollen.
Ja, das muss ich zugeben. Ich denke auch, es ist auch umgekehrt als Leser. Man wird ja Schriftsteller, weil man mal als begeisterter Leser angefangen hat. Und ich bin nach wie vor begeisterter Leser, deswegen wollte ich eben nicht sagen, weil man mal begeisterter Leser
war. Sie lesen
war.
Auf jeden Fall nicht
ich
beim Bügeln.
Ich lese auf jeden Fall weiter. Das ist, also da kann ich meine Leser beruhigen. Ich lese genauso schwierige Bücher gerne, wie ich sie schreibe. Und ich denke, mir machen Bücher eben Spaß, die mich herausfordern, die mein Gehirn und das ganze Sensorium reizen und mit denen man sozusagen voll beschäftigt ist. Mir haben immer solche Autoren imponiert und in deren Fußstapfen wandle ich nun und ich lese auch so gerne, wie ich schreibe. Und ich weiß, dass es nicht ganz leicht ist, aber es ist eben auch nicht langweilig. Und es bietet einem eben eine höhere Form von Befriedigung. Und das ist das, was ich anstrebe beim Schreiben.
Das ist nicht ganz leicht, aber ich glaube, wir sollten heute mal versuchen, das hinzukriegen, dass wir Ihre Art zu schreiben und Ihre Kunst ein bisschen aufschließen für das Lesepublikum, für unsere Hörer, dass sie vielleicht einen ganz guten Einstieg finden in die Lektüre von Thomas Lehr.
Gerne.
Dann machen wir gleich weiter nach der nächsten Musik. Ja, Thomas Lehr, Sie sind unser Gast heute. Wir haben Sie eingeladen, weil Sie den Bremer Literaturpreis 2018 bekommen, heute. Und wir wollen ein bisschen die Sphären Ihres Schreibens erkunden, ein wenig den Rahmen abstecken oder Erdung herstellen. Ich glaube, das ist für Sie auch immer sehr wichtig gewesen. Wichtig ist das auch, glaube ich, um Berührungsängste abzubauen. Also, Sie wurden 1957 in Speyer geboren. In ein Familienhaus. Das war das Haus Ihrer Großeltern, in dem Sie aufgewachsen sind. 3,5 Jahre waren Sie Einzelkind und alleine. Dann kamen nach und nach noch 7 Geschwister. Das klingt nicht gerade nach beschaulicher Ruhe. Wie ging es denn zu im Hause?
Ruhig war es nicht, aber sehr lebendig. Das Haus musste ständig vergrößert werden, weil es war eben ein kleines Einfamilienhaus, das mein Großvater gebaut hatte. Und die Großeltern wohnten auch noch weiterhin in dem Haus, bis zu ihrem Tod. Und meine Eltern zogen ein und mussten das Haus permanent vergrößern. Ich bin eigentlich, in Berlin fühle ich mich immer heimisch, weil ich bin ohnehin auf einer Baustelle aufgewachsen.
Ach so.
Das Haus wuchs also immer mit. Ein Haus mit relativ großem Garten, das war auch wichtig. Es war ein lebendiges Leben, in dem aber genug Raum auch da war, sich mal abzusondern und in dem Verständnis auch da war, sich mal abzusondern. Und dieses Hin und Her zwischen lebendigem Leben und einer gewissen Absonderung hat mich dann geprägt.
Ja, ich könnte mir aber denken, in Spitzenzeiten haben dann 12 Menschen in diesem Haus gelebt.
Es waren immer noch viel mehr.
Es waren immer noch viel mehr.
Es ist ja so, dass man wirkt ja als Magnet. Nicht? So eine große, kinderreiche Familie mit Haus im Garten, die exportiert nicht, die importiert. Also es kamen immer noch Kinder dazu. Und das war auch gut.
Ich glaube, Thomas Lehr, Struktur, das ist ein wichtiger Stichpunkt für Ihre Art auch zu arbeiten.
Ja.
Lernt man das in so einem Haushalt schon früh, also den Alltag zu strukturieren, das Leben zu strukturieren?
Ich musste nur meine Mutter beobachten. Also sie war ja der Kapitän auf diesem Schiff sozusagen und sie hat das irgendwie nicht ganz mit links, aber sehr souverän immer in der Hand gehabt und oft denke ich, einiges habe ich mir da schon abgeschaut, wie man das Chaos regiert und strukturiert, mit einer gewissen Fröhlichkeit auch, das habe ich von ihr gelernt.
Eine fröhliche Mutter.
Ja,
das ist eine gute Startposition.
Im Wesentlichen schon.
Wofür sind Sie Ihren Eltern besonders dankbar?
Dass sie uns gezeigt haben, dass man mit relativ wenig Aufwand zufrieden leben kann und dass man eine familiäre Atmosphäre erzeugt, die gastlich ist. Also dieses Gefühl, willkommen zu sein und auch das weiterzugeben an andere, dass andere willkommen sind, die einen besuchen. Also so eine Atmosphäre herstellen zu können und Anregungen zu bekommen. Also meine Eltern hatten eine Engelsgeduld darin, all ihre Kinder machen zu lassen, was sie wollten. Das heißt, die Wege gehen zu lassen, die sie gehen wollten. Das bewundere ich an ihnen.
Das ist auch was Wunderbares, wenn man das mitbekommt auf dem Weg. Sie wollten, das habe ich gelesen, schon mit 12 Jahren Schriftsteller werden.
Ja, das ist so ein Urerlebnis gewesen, was ich hatte. Ich habe das mal beschrieben in meinem ersten Roman Zweiwasser oder die Bibliothek der Gnade, habe ich das leicht verfremdet beschrieben. Da ist der Schriftsteller Zweiwasser, wird Schriftsteller, weil er einen Abenteuerroman liest, und zwar die Schatzinsel von Stevenson. Und er stolpert über eine Stelle, die den meisten Lesern, wohl jugendlichen Lesern, wohl nicht auffallen wird. Es ist eine reine Beschreibung. Da beschreibt Stevenson einfach nur Schiffe, die im Hafen liegen. In einem schottischen Hafen, ich glaube, es ist Edinburgh. Und die Art, wie er das macht, hat mich damals wie ein Pfeil getroffen. Ich habe diese 3 Seiten gelesen. Die habe ich später auch gefunden in der Schatzinsel, als ich sie suchte, 30 Jahre später. Ich dachte, wie kann man sowas schreiben? Also mich hat diese reine Beschreibung so fasziniert, dass ich dachte, ein Mensch kann so nicht schreiben.
Da war ich
eigentlich noch ein Kind, aber trotzdem, das war der Punkt, dass mir das aufgefallen ist.
Das Abenteuer hat Sie nicht so sehr interessiert?
Nein,
das Abenteuer
doch, natürlich, drumherum. Natürlich hat mich das interessiert. Und ich habe ja auch einen Abenteuerroman nach dem anderen gelesen, aber da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, was man mit Sprache machen kann an dieser Beschreibung. Ja. Und das war ungewöhnlich, glaube ich. Und da dachte ich zum ersten Mal, wenn man das könnte.
Diese Art der Präzision.
Ja, wenn man mit Sprache zaubern könnte.
Wenn man mit Sprache zaubern kann. Ja. Und das machen Sie ja nun seit vielen Jahrzehnten. Sie haben aber dennoch dann erstmal Naturwissenschaften studiert. Warum?
Das kam dann später. Also wenn Sie mich bis zu meinem 16., 17. Lebensjahr gefragt hätten, was ich werden wolle, hätte ich sofort gesagt, ein berühmter Romanschriftsteller. Und mit 18 fand ich das relativ lächerlich. Weil ich dachte, wer weiß, ob du je einen Roman schreiben könntest. Und ich habe dann eben auch wirklich so ein Faible für Wissenschaften entwickelt. Also für Philosophie, Geschichte und so habe ich mich schon früher interessiert. Und da kam aber dann plötzlich auch ein Interesse an der Naturwissenschaft, mit dem ich selbst gar nicht gerechnet hatte. Und dann orientierte ich mich stärker in Richtung Mathematik, Naturwissenschaften und dachte, vielleicht wird das so eine Art Wissenschaftsjournalist aus mir oder ein schreibender Wissenschaftler. In der Art konnte ich mir das vorstellen.
Sie haben das ja richtig durchgezogen?
Nicht ganz. Ich habe Vordiplom gemacht und noch ein Jahr länger studiert. Also im Grunde habe ich 3 Jahre studiert und zwar sehr chaotisch, weil ich schon merkte, mit mir stimmt was nicht. Und nach 3 Jahren, dann kam dieses kreative Schreiben wollen. Immer stärker. Ich habe dann angefangen, immer wieder Gedichte und Kurzgeschichten und Romanfragmente zu produzieren. Und als ich 24 war, wurde es so dringend in mir, also einen Roman ernsthaft zu versuchen, dass ich sagte, jetzt nehme ich mein Jahr frei und schreibe einen Roman und dann bringe ich die Sache hier zu Ende, mache meine Promotion etc. Und dann habe ich mir auch das Jahr wirklich freigenommen. Das war eine BAföG-Förderung, weil ich mein Diplom vorliegen hatte.
Ja, wofür BAföG alles gut ist.
Ja, das ist ich später auch brav zurückgezahlt. Und, aber nach dem einen Jahr hatte ich eigentlich nur Trümmer erzeugt. Das waren 200 Seiten Trümmer, muss ich sagen, die nichts taugten. Aber die zu einem tauglich waren, ich habe begriffen, dass ich das machen muss. Mhm. Also es war wirklich eine Entdeckung, dass ich merke, das willst du jetzt wirklich machen und du willst tatsächlich jetzt dein Leben dran setzen, Schriftsteller zu werden. Das, was du dir als Jugendlicher erträumt hast.
Ja, wenn Sie jetzt so zurückschauen, würden Sie sagen, dass sich der Umweg über die Naturwissenschaften gelohnt hat?
Ja, ich denke schon, weil es hat ja mein Schreiben auch immer wieder geprägt und ich bin immer wieder darauf zurückgekommen. Ich habe schon einiges gelernt. Es wird allerdings oft überschätzt. Also in 3 Jahren Studium lernt man so viel nicht. Das strukturierte Denken wird gefördert und man lernt Dinge, die man allein schlecht lernen kann. Also ich glaube, man kann Naturwissenschaften autodidaktisch zu lernen, ist schwer. Das heißt, ich habe eben eine sehr gute naturwissenschaftliche Grundausbildung. Das sehe ich als Vorteil an, weil ich vor diesen Themen nicht zurückschrecke. Es sind beileibe nicht meine einzigen Themen, aber in der modernen technisch-wissenschaftlichen Welt eine gewisse Grundlage in den Naturwissenschaften zu haben, ist auch für einen Autor vorteilhaft, ist wenn er was damit anfangen kann. Ja.
Also Struktur und moderne Welt wäre das eine Thema. Aber Sie haben sich das Schreiben quasi überwiegend selber beigebracht. Das bedeutet ja auch, das ist ein besonderer Freiraum. Da ist man dann nicht mehr eingeengt durch Vorstellungen anderer oder Ideen anderer.
Ich denke das ja. Also ich musste mich irgendwann auch zwischen der Wissenschaft und dem Schreiben richtig entscheiden. 200 Jahre früher wäre ich vielleicht Wissenschaftler geworden, als man noch machen konnte, was man wollte. Mhm. Aber so eingespannt in einem hochhierarchisierten und unter Druck stehenden Wissenschaftsbetrieb zu arbeiten, hocharbeitsteilig, mit Zeitverträgen und allem drum und dran, das lag mir nicht. Und ich dachte, ich bin freier als Autor. Mich hat diese Freiheit eigentlich auch sehr gereizt. Das war, glaube ich, mindestens die Hälfte der Entscheidungsgrundlage.
Ja, aber Schreiben hat nicht nur was mit Genie zu tun, dem Prozess auch ins Offene gehen zu wollen, sondern man braucht ein solides Handwerkszeug. Was haben Sie anfangs reingepackt in Ihren Handwerkskasten?
Ich glaube, für mich war dann einfach die Idee, dass ich von großen Autoren lernen muss. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber es kam mir natürlich vor, dass ich nur von Autoren lernen kann. Das ist richtig, also würde ich heute bestätigen, war genau der richtige Gedanke. Und ich habe dann angefangen, Autoren, die ich mochte, nochmal zu lesen, ganz genau. Und habe versucht, eben einen Schritt weiter zu gehen über das begeisterte Lesen hinaus, habe ich versucht zu begreifen, wie sie es machen.
Ja.
Und Gustave Flaubert war für mich so ein totaler Kristallisationspunkt am Anfang, weil er so ein extrem formal bewusster, stilistisch avancierter Autor ist, habe ich an ihm gelernt, wie man sehr konzentriert und sehr makellos schreiben könnte. Und habe dann eine Reihe von Autoren dahingehend untersucht und nochmal gelesen und versucht zu verstehen.
Thomas Mann war Ihnen auch wichtig?
Ja, Musil,
Nabokov.
Nabokov kam später hinzu, 2-3 Jahre später, war dann ganz entscheidend. Man kann nur von Autoren lernen. Ne?
Interessanter Gedanke.
Ja, das wissen die meisten Autoren, weil sie es sonst nicht gelernt
hätten. Weil sie sonst nicht gelernt hätten. Also, jetzt haben wir gewissermaßen die Startposition. Gut. Und dann fangen wir an mit der konkreten Schreibarbeit.
Ja.
Thomas Lehr ist heute unser Gast bei 2 nach 1. 2018 wird er mit dem Bremer Literaturpreis ausgezeichnet. Nachdem wir eben ein bisschen was zum Hintergrund dieses fantastischen Autors erfahren haben, nähern wir uns langsam den Büchern. Wollen wir mit Nabokovs Katze beginnen?
Gerne.
Ich glaube, da ergibt sich auch ganz automatisch, dass wir auch über das Verhältnis von Schreiben und Realität sprechen, oder?
Mhm, ja.
Es ist ein Roman, heute würde man sagen Coming-of-Age-Roman.
Also ja, unter anderem, ja.
Eine Geschichte über intellektuelles Wachstum, über erste Sexualität, über den Versuch, Orientierung zu finden in der Welt.
Ja.
Wie nah ist das an Ihrer eigenen Geschichte?
Ja, also das Spiel bei Nabokovs Katze war, ich hatte einige, die ersten beiden Romane habe ich geschrieben, nachdem ich bestimmte Regeln eingehalten hatte. Und diese Regeln waren als erste Regel, schreibe nie über dich selbst.
Mhm.
Ja, die zweite Regel war, rücke nie eine Liebesgeschichte ins Zentrum eines Romans.
Haben Sie ja alles verletzt dann, ne?
Genau, und diese Regeln, und beim dritten Roman habe ich mir vorgenommen, und die dritte Regel war, schreibe nie einen Roman ohne vorher ausgefeiltes Konzept, in dem alles möglichst genau festliegt. Und gegen all diese drei Regeln habe ich in meinem dritten Roman absichtlich verstoßen, weil ich wollte was anderes machen.
Was wollten Sie machen?
Ich glaube, so eine Art Education Sentimentale machen, also die in meiner eigenen Generation spielt. Also eine Erziehung der Gefühle von Flaubert, das schwebte mir vor, ein Buch, in dem nichts Besonderes passieren sollte, nur das normale Leben.
Ja.
Und das aber auf eine Art und Weise, dass es eben eine mitreißt. Das war die Vision.
Ich glaube, da erkennen sich auch viele wieder. Also an den Lektüren, die Georg, die Hauptperson, mit ins Leben nimmt, an den Begegnungen, die er hat, an der Auseinandersetzung mit Fragen von Sexualität und erster Liebe und wie er dann nachher Filmregisseur wird, Drehbücher schreibt und so, wie er sich mit dem Leben auseinandersetzt. Ne?
Es gab so ein Hauptmotiv und das Hauptmotiv ist das Bildermachen im weitesten Sinne. Und also man macht sich Bilder vom Menschen, vom anderen, Bilder von der Welt, Bilder davon, wo man ist. Und dieses Bildermachen, das wird bei ihm ja später ein Beruf, er wird Regisseur. Und das Bildermachen auch in der besonderen Hinsicht von Liebe und Sexualität.
Ja.
Und von Selbstbildern, die man erzeugt, die man nachstrebt. Also er orientiert sich später an Louis Buñuel und an, an Eisenstein oder an bestimmten Regisseuren, die ihm gefallen, so wie er sie. Und er setzt sich auseinander mit den Bildern, die er sich von seinen Liebesbeziehungen macht. Und da ist eben Camille, diese Frau, die er als Jugendliche liebt und die er später gewissermaßen nie bekommt und die dann obsessiv wird. Und da sie ihm ferne rückt, beschäftigt er sich die ganze Zeit im Grunde mit diesem Prozess. Wie machen wir uns eigentlich Bilder von Menschen?
Ja, das ist ein langer, zu teilen auch sehr schmerzhafter Prozess für ihn. Und wenn wir über das Bildermachen reden, dann reden wir auch über Malerei. Also ein paar sehr starke Passagen aus dem Roman haben mit Vermeer zu tun, mit dem Maler.
Ja.
Und da habe ich immer so gedacht bei der Lektüre, da kommen wir auch Thomas Lehrer und seinem Anspruch an Literatur sehr nahe. Dieses ganz präzise, dieses einen Moment einfrieren und den so genau, so exakt wie möglich beschreiben, ist es das?
Ja, da komme ich jetzt zurück auf die Schatzinsel von Stevenson, wo mich eben als Kind sozusagen schon diese Präzision sehr beeindruckt hat, mit der er in der Lage war, diese Hafenszenerie einzufangen. Und das war so ein Urmoment, wo ich sagte, man kann so gut schreiben, dass man gewissermaßen die Dinge wie ein Gemälde vor sich sieht. Und dieses Grundmoment, also dieser Akzent auch auf visuelle Präzision, das ist immer in meinem Schreiben vorhanden. Und natürlich ist das auch das, was mich an der Malerei auch immer fasziniert hat. Oder auch an bestimmten Regisseuren, dieses Bildermachen. Natürlich wird es dann im Laufe des Schreibens etwas komplizierter. Und man ist nicht nur an visuellen Bildern interessiert, nicht, sondern auch an, fängt man eine Stimmung präzis ein? Oder fängt man einen Gedanken präzis ein? Oder fängt man einen ganzen Diskurs präzise ein? Also das hat sich dann erweitert im Grunde und ist von dem Visuellen weggegangen zu allen möglichen Ebenen, die man eigentlich malerisch genau beschreiben kann.
Ja, aber es ist manchmal auch so eine Art von Inhalten, wenn man ihre Beschreibungen liest, dass man denkt, die Zeit steht still.
Ja, weil die Beschreibungsintensität sehr groß ist. Deswegen war auch Vermeer eben so ein Maler, der hat ja nicht viele Bilder gemalt in seinem Leben und hat sich auf wenige konzentriert, an denen er viele Monate gearbeitet hat. Und bei Nabokovs Katze sieht man die Küchenmagd, die einfach nur einen Krug Milch ausschüttet und die das mit einer solchen Andacht tut seit Jahrhunderten. Und dass man absolut gebannt wird.
Als schockierend haben Sie das mal bezeichnet, glaube ich.
Ja, ne? Fast, ja. Mhm. Ich glaube, so ein epiphanischer Moment, wo man selbst auf die Grundlagen dessen stößt, was einen zu einer bestimmten Kunst bringt. Ja. Und da ich nicht malen kann oder nicht gut malen kann, ist es dann eben Literatur geworden.
Ja, und diese Genauigkeit hat ja ein bisschen was auch mit Wahrhaftigkeit zu tun, dieses genaue Schauen.
Ja, das meinte ich. Das lässt sich übertragen auf andere Dinge, auf nicht nur auf das Visuelle, sondern eben auch auf intellektuelle Gegenstände, auf das Auffangen von gesellschaftlicher Realität, wenn man so möchte, auf das Abbilden von historischer Realität, also immer im Grunde dieses genaue hinschauen wollen.
Dann haben Sie das nochmal auf die Spitze getrieben mit dem Roman 42, wo Sie wirklich die Zeit anhalten. Ja. Also es verschwinden, ich glaube, 70 Leute in so einer Art Zeitriss.
Ja.
Das Leben außerhalb dieses Forschungszentrums in der Schweiz, besichtigen das CERN. Das Leben geht weiter, aber diese 70 Leute sind praktisch eingefroren in diesem Zeitschlitz. Was wollten Sie damit zeigen?
Ich wollte über Zeit nachdenken. 1989 lebte ich ein Jahr in Zürich. Und dort habe ich, während ich am Zürichsee spazieren ging, fiel in Berlin die Mauer. Und dieses Nebeneinander von Zeitstillstand, also die Schweiz, die erschien mir dagegen wie so eine eingefrorene, schöne Welt, die aber irgendwie irreal war, während in Berlin die Geschichte ausbrach wieder. Dieser Kontrast, es könnte etwas geschehen und gleichzeitig nichts geschehen, brachte die Idee zu diesem Roman hervor. Und ich dachte, so könnte ich über Zeit schreiben. Wenn sie stehen bleibt, gewissermaßen, also wenn ein Unfall ist, dann denkt man darüber nach, was ist nun kaputt gegangen, sozusagen. Und diese 70 Menschen, die leben in einer Welt, in der sozusagen die Zeit kaputt gegangen ist und die Gründe haben, darüber nachzudenken, was ihnen nun
passiert
ist. Ja. Und quasi die Deutung des Romans, also der eigentlich eine Denkbewegung ist und zugleich so eine Art philosophisches Abenteuer so konzipiert.
Ja, fassen wir noch mal kurz zusammen, so ein kleines Zwischenresümee. Alles ist streng getaktet, sehr präzise vorbereitet. Ich glaube, dazu gehört auch ganz viel Lektüre, Forschung, um so eine Struktur anzulegen. Welche Rolle spielt die Neugier? im Prozess des Schreibens?
Also sie steht eigentlich am Anfang. Also auch der Grund, warum ich Schriftsteller geworden bin, ist schon der, dass ich mich verschiedensten Gebieten zuwenden kann, von denen ich am Anfang zunächst mal nicht sonderlich viel verstehe. Also ich verstehe Schreiben schon als Abenteuer. Das heißt, mich, wenn ich sage, ich möchte ein Buch über Zeit schreiben, dann heißt das nicht, dass ich schon viel über Zeit weiß, sondern dass mich das interessiert. Ich denke auch oft erst hinterher nach, also ich stürze mich auch schon mal in ein Projekt, schreibe mal 100 Seiten und schaue, was passiert. Dann plane ich wieder und kalkuliere. Es ist ein ständiges Hin- und Hergehen. Und die Neugierde an dem Thema und die Lust, sich auf so ein Abenteuer einzulassen, das ist eigentlich die Wurzel des Romanschreibers auch, der sich auf langjährig andauernde Projekte auch einlassen will und kann und das lockt mich eigentlich, diese weißen Flecken auf meiner eigenen Landkarte.
Ja, wir sprechen gleich über die Erweiterung des Terrains oder ihres Terrains als Schriftsteller und dann über den Roman September Fata Morgana. Thomas Lehr, wir sprachen eben davon, dass Sie sich als Schriftsteller vor allem der Aufgabe stellen, festzuhalten, was ist. Sie arbeiten sehr präzise. Sartres Ideal vom Revolutionären, auch im politischen Sinn, ist für Sie obsolet. Das ist auch ein Thema gewesen in Nabokovs Katze. Unter anderem, dennoch spielen Politik und Gesellschaft eine zentrale Rolle in Ihrer Literatur. Mit welchem Interesse gehen Sie da an die Arbeit?
Also obsolet ist vielleicht der Begriff des oder die Figur des Universalintellektuellen, der Gesellschaft sagt, wo es lang geht. Nicht? Das war Sartre der Letzte und er wusste es ja auch nicht sehr gut am Ende seines Lebens, kann man sagen. Das meine ich, dass diese Figur, dieser volkstribunenhafte Künstler, er ist nicht wiederholbar und eben auch bezweifelbar in dem Effekt, den er hatte als Volkstribun sozusagen.
Ja, und die kommen dann ja auch immer so allwissend daher.
Ja, klar.
Also, die kennen nur eine Perspektive, nämlich ihre eigene, oder?
Ja, und deswegen, ich habe mich dann eher wieder auf den Standpunkt des Künstlers zurückgezogen. Romanschriftsteller sind Künstler, aber Künstler können eben zu allen möglichen Dingen auch Stellung nehmen. Und das habe ich schon übernommen. Ich bin ja so im Schlepptau der 68er-Generation aufgewachsen und natürlich haben wir geguckt, was Krass und Böll für Figuren waren. Und man muss irgendwann mal sagen, was möchte man selbst für eine Figur sein als Schriftsteller. Und ich wollte auch kein La Polar-Künstler sein, der nur edle Sätze drechselt, sondern ich bin eben schon beeinflusst von Sartre und von Grass und von Böll oder von Autoren, die sich einmischten und oder auch die Realität, auch die politische Realität, die sie umgibt oder die historische Realität konfrontiert haben in irgendeiner Form. Nur habe ich das eben nicht in einer sehr ideologischen Form gemacht. Nee. Ich will niemandem was beibringen, ich will ihn eher zum Denken bringen.
Ja. Und
das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied, dass ich habe keine Ideologie, die ich jemandem nahelegen möchte, aber ich erarbeite mir oft ein Thema und ich habe dann auch bestimmte Erkenntnisse. Und diese Erkenntnisse sind einerseits unterhaltsam, andererseits auch interessant, nur sind sie nicht doktrinär.
Das macht ja auch die Glaubwürdigkeit aus.
Ja, das hoffe ich.
Glaube ich. Ihr Buch September Fata Morgana wurde von der Kritik als das weit und breit beste Buch zu 9/11, zu den Anschlägen in New York und Washington bewertet. Das ist natürlich in einem politischen Sinn als ein großes Wagnis zu verstehen. Sie haben 9 Jahre an diesem Roman gearbeitet. Und auch da ging es wieder um die Struktur. Sie haben sich eine Dialogstruktur ausgewählt. Wenn ich das ganz kurz mal eben zusammenfassen darf, ich hoffe, ich mache das richtig. Ja. Es geht um 2 Vater-Tochter-Paare. Mhm. Das eine ist eine deutsch-amerikanische Familie. Da stirbt die Tochter bei dem Anschlag in New York. Und das andere ist eine irakische Familie. Da stirbt die Tochter bei einem Bombenanschlag zu Beginn des Irakkrieges.
Der grundlegende Gedanke war der, ich habe mit dem Buch ja eigentlich, ich habe mit den Vorarbeiten 2001 begonnen, aber richtig losgelegt zu schreiben habe ich erst am Ende des Irakkriegs, also auch erst 2004 etwa. Und da war einiges schon erschienen, auch im fiktiven Bereich an Arbeiten, die sich mit 9/11 auseinandersetzte. Und ich dachte, das reicht nicht aus. Man muss eben nicht eine Seite nur sehen, man muss 2 Seiten sehen. Und da kam ich auf die Struktur des Dialogs. Und ich dachte, man muss im Grunde diesen Konflikt aus beiden Ländern. Es ist, ob es ein Konflikt der Kulturen ist, sei dahingestellt. Ich fand, es war eher ein politischer Konflikt, der in zwei verschiedenen Kulturen spielt. Und ich wollte, dass es Stimmen aus beiden Ländern gibt. Also aus dem Irak, der von dem Rückschlag sozusagen betroffen wird, und aus den USA. Und dort wollte ich die Opfer sprechen lassen, in einem Dialog.
Ja.
Und die Struktur des Dialogs ist zutiefst in das Buch hineingearbeitet. Und es bezieht sich dann eben auch, es ist ja sehr viel literaturhistorische Dimensionen auch. Und
Goethe und Hafiz, genau. Der westöstliche
Dialog. Das war der eine Dialog. Goethe spricht, um die andere Kultur zu verstehen, spricht er mit einem Kollegen. Er nimmt sich den persischen Dichter Hafiz, der zwar im 15. Jahrhundert gelebt hat, aber das ist eben sein Dialogpartner auf Augenhöhe. Und so und umgekehrt habe ich aus den Märchen aus Tausend und einer Nacht die beiden Schwestern genommen und habe die beiden Schwestern miteinander, habe die in verschiedene Kulturen versetzt. Die eine Schwester, die unter dem Bett liegt, und die andere, Scheherazade, die erzählt. Und habe die beiden Schwestern gewissermaßen einen fiktiven Dialog führen lassen. Das sind eben die beiden Töchter in diesen Vater-Töchter-Paaren. Und dieser sich kreuzende Dialog zwischen den Vätern und zwischen den Töchtern macht die Grundstruktur des Buchs.
Das Ganze ist ausgesprochen komplex, aber wenn wir es kurz zusammenfassen, was unterm Strich dabei herauskommt, ist im Grunde ein sehr empathisch und präzise gezeichnetes Bild, worum es eigentlich geht. Dass die Opfer, von denen Sie eben auch geredet haben, immer ganz normale Menschen sind, die eigentlich nur eins wollen. Die wollen ihre Familie über die Runden bringen.
Ja,
die
wollen
eine gewisse Form von Sicherheit.
Ja, ja.
Sie haben selber eine Tochter.
Ja.
Ist Ihnen das nicht schwer gefallen?
Das ist mir äußerst schwer gefallen. Das war furchtbar, aber ich habe gleichzeitig gedacht, ja, ich will vielleicht auch meine eigene Angst, ein Kind zu verlieren, da muss ich rangehen, ja, und um diese Menschen zu verstehen, die diese Angehörigen verloren haben.
Ja.
Damit fing es ja an, mit dem Verlust von Angehörigen. Und ich dachte, dass, ob ich das schreiben kann, ob ich das durchhalte, das war sehr schwer und war die ersten ein, zwei Jahre, bis ich mich dann irgendwie daran gewöhnt habe. Ja, man gewöhnt sich ja auch an den Verlust eines Menschen. Das ist ja die Bearbeitung des Traumas. Und so habe ich als Schriftsteller auch dieses komische, fiktive Trauma, also meine fiktive Tochter zu verlieren, das habe ich allmählich überwunden durch die Art, wie ich es machte. Und das ist eigentlich auch eine Funktion dieser Sprache, die der Roman hat, dass die Sprache sozusagen und die Aufhebung des Konflikts in einer dichterischen und sehr geformten, sehr konzentrierten Sprache einem hilft, diesen Konflikt zu überstehen.
Und ja, man muss Dinge auch nicht direkt ansprechen, sondern die sprechen in ihren Romanen, sprechen die Dinge, die Szenen, die Präzision für sich.
Ja,
es wird
oft
umso schockierender, also wenn man weiß, was zum Beispiel einem solchen Moment, wo ein junger Mensch stirbt, vorangeht. Dass es manchmal blödsinnige Entscheidungen sind, an den Ort zu gehen, an keinen anderen Ort zu gehen und so weiter.
Ja, das ist immer dieses Wrong Time, Wrong Place, ist das so ein ständiger etwas, was dem Vater dann später ständig durch den Kopf geht. Nicht? Und, aber es ist eben ein Text, der auch das Trauma bewältigen will und indem er es sprachlich fasst, in eine Form bringt. Und indem er es auch analytisch eben durchdringt, den Konflikt versucht zu verstehen, wie dieser Krieg zustande gekommen ist, warum diese Terrorattentate aufgekommen sind, die Vorgeschichte erzählt, zurückgeht auf die Grundlagen auch der Religionen und sich fragt und dann doch aber so eine kulturelle Synthese eben anstrebt und sagt, wir sind eigentlich Menschen und wir sind nicht so verschieden. Es ist Unsinn, diese Dinge sind überformt, politisch aufgeheizt und wir können das durchdringen und können auf die gemeinsame menschliche Wurzel zurückgehen. Und die ist sehr groß. Ja, und das ist das.
Ja.
Damit hatten Sie ja begonnen. Das akzentuiert der Roman dann am Ende sehr stark. Man merkt, dass die künstlerische Methode, mit der man arbeitet, es einem ermöglicht, auch in sich zu ruhen und produktiv zu sein und diese Ängste zu verlieren.
Sie machen ja auch als Schriftsteller da keine Ausnahme. Auch sozusagen Ihr Gepäck, mit dem Sie im Leben unterwegs sind, ist natürlich zu Beginn zumindest oder zu großen Teilen ideologisch überformt durch das, was man mitbekommt über Schule, über Medien, über alles Mögliche. Ist so gesehen das Schreiben für Sie immer auch so ein Prozess der Selbstaufklärung?
Ja, ich denke permanent. Also ich würde sagen, wenn man es nicht kann, dann kann man auch kein guter Schriftsteller werden. Also man muss im Grunde die eigenen Voraussetzungen transzendieren oder durchdringen und verstehen, woher man gekommen ist und das auflösen und damit man frei wird, auch Themen zu bearbeiten, die nichts mit einem selbst zu tun haben und gleichzeitig Themen zu bearbeiten, die sehr viel mit einem zu tun haben. Also man muss das in jeder Hinsicht untersuchen, woher man kommt.
Das ist eine Freiheit und wenn es gelingt, kommen dabei wird, sehr gute Bücher heraus.
Dann wird man frei, ja,
ja, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch ganz viel Ängste auslöst. Dass man sozusagen die gewohnten Leitplanken dann irgendwann mal niederreißen muss.
Ja, ich glaube, man kann das schaffen, wenn man sich bestimmten Dingen anschließt. Das ist eben sehr wichtig, dass man sich als Schriftsteller einer bestimmten Art versteht. Und dann gibt es so eine Art Schreibheimat auch. Also man orientiert sich an Autoren, die ähnlich gearbeitet haben und fängt sich dann darin, weil man merkt, dass die künstlerische Methode, mit der man arbeitet, es einem ermöglicht, auch in sich zu ruhen und produktiv zu sein und diese Ängste zu verlieren.
Mm. Nun haben Sie mit diesem Roman Ihr Terrain ganz deutlich ausgeweitet, nämlich über kulturelle Räume hinweg, über sprachliche Räume hinweg, auch über große Zeiträume hinweg. Wenn wir jetzt gleich über Ihren letzten Roman reden, Schlafende Sonne, wäre das richtig zu sagen, dass das die konsequente Weiterentwicklung ist?
Ja,
dessen,
ja,
was Sie bisher gemacht
auch, ja,
haben?
Ja, auf jeden Fall.
Dann reden wir gleich noch darüber. Ja. Das Räderwerk der Geschichte und wie es die Individuen zermalmt oder zermalmen kann, darüber haben wir eben mit Thomas Lehr gesprochen. Es ging um seinen Roman September, Fata Morgana, der die Ereignisse vor, während und nach den Anschlägen von 9/11 umkreist. Jetzt wollen wir reden über die Schlafende Sonne, jenen Roman, der das ganz große Rad dreht. Ein komplettes Jahrhundert wird dort erzählt. Haben Sie, Thomas Lehr, da nicht manchmal ein bisschen Angst gehabt vor Ihrer eigenen Courage?
Das habe ich oft. Also wenn ich von einer Anfangsepiphanie oder Idee dann auf das ganze Werk sehe, dann schwindelt es mir oft. Ich denke, so ganz verliere ich die Angst nie. Man kann immer scheitern. Ich glaube, auch ein Buch, an dem man nicht scheitern kann, ist nichts wert. Also man muss sich Dinge vornehmen, wo man glaubt, man könnte es gerade so schaffen. Mhm. So habe ich es immer getrieben. Und deswegen dachte ich auch, als ich diese Romantrilogie Kopf, das sollte eigentlich
das war
zu Anfang
der erste
auch gar
Teil.
Keine
Schlafende
Trilogie
Sonne
sein.
Ist der erste Teil.
Genau, ist der erste Teil. Das sollte eigentlich ein einziger großer Roman werden.
Ja, nun muss man ja sagen, Thomas Lehr, dass dieser Roman fast alle Rezensenten und Literaturkritiker in die Knie gezwungen hat. Also, alle waren hellauf begeistert, aber es kam auch Sätze vor mir drin, also ich hätte ihn am liebsten gegen die Wand geschmissen.
Es kam,
oder
ja,
ich war
es gab,
verzweifelt.
Genau, es gab ja auch ein paar böse Anwürfe.
Ja, naja.
Aber, wenige. Insgesamt war ich sehr eigentlich erleichtert, weil ich wusste, ich habe was Schwieriges da gemacht und was Komplexes, dass das Verhältnis dann, sagen wir mal, von enthusiastischer Reaktion zu Verriss dann doch so wenigstens 7 zu 2 war. Also ich bin sehr zufrieden.
Ich glaube, das ist eher untertrieben.
Wie viel Resonanz positive ich bekommen habe. Weil ich wusste, jetzt habe ich euch was zugemutet, aber ich hoffe, ihr könnt meine Begeisterung daran auch teilen. Ja. Und das war auch so und das hat mich sehr erleichtert.
Also es ist ganz aber schwer, diesen Roman zusammenzufassen. Ne?
Ja.
Das kann man eigentlich gar nicht machen und schon gar nicht.
Deswegen
so
ist es ein guter
Minuten.
Roman.
Wenn
man die Schwierigkeit, also fassen Sie den Mann ohne Eigenschaft mal kurz zusammen.
Ja, genau.
Worum geht es da eigentlich?
Aber ein paar Eckdaten müssen wir trotzdem sagen. Also die erzählte Zeit sind 100 Jahre. Erzählzeit ist ein Tag.
Ja.
An diesem Tag wird eine Ausstellung eröffnet von einer jungen Künstlerin. Das ist ein Geschichtslabyrinth aus mehreren Installationen. Und aus diesen Installationen und der Geschichte dieser Figur und zwei anderer Hauptfiguren setzt sich das Ganze zusammen. Und daran wird ein ganzes Jahrhundert aufgeblättert. Also es geht da von Astrophysik bis zur Kriegstechnik, von Sexualität bis zum Thema das kollektive Unbewusste, von Verdun bis nach Fukushima, von Berlin nach Tiananmen.
Mit all diesen Dingen haben wir ja zu tun. Nicht? Also wenn man den Roman, so wie Sie es jetzt getan haben, so abstrakt beschreibt, dann kann es immer schwindelig. Wer wird dann denken, um Himmels Willen habe ich das alles in meinem Buch gemacht?
Mhm.
Ja und nein. Es ist keine Enzyklopädie und es ist kein wissenschaftliches Geschichtswerk. Es kommen einfach Menschen drin vor. Und das ist mein Trick und das macht gleichzeitig das Buch dann doch wieder lesbar. Es ist ein Roman, das heißt, ich arbeite alles über Figuren aus. Und Figuren sind eben Physiker, sind eben Politiker, sind Künstler, sind Ärzte, sind Lehrerinnen. Und wenn man 10 interessante Figuren in einen Roman packt, dann hat man schon fast das Spektrum, weil jeder hat mit allem zu tun. Und da, genau. das ist eben das Spezifische genau. eines Romans, dass der Roman, ich könnte mal sagen, die Figuren wie Instrumente einsetzt.
Ja, und das, was diese Figuren wissen. Also ja, ich glaube, all diese Bereiche, die ich eben aufgezählt habe, die ja zum Teil gar nicht zusammenpassen.
Haben eine Figur, die sie trägt. Nicht?
Ja, wir haben eine Figur, die sie trägt. Und das ist das, was unser aller Wissen, glaube ich, oder das ist die Grundlage unseres Wissens, meines Wissens, ihres Wissens.
Es wird von
Wissens,
Menschen gemacht.
Es wird von Menschen gemacht. Ja, genau. Und es lagert sich auch in jedem Einzelnen heute in verschiedene Art und Weise ab. Dem einen ist es wichtig, dem anderen ist was anderes wichtiger, aber es spielt alles. Es ist sozusagen der Grundton auch unserer Zeit, der da aufgegriffen wird. Und Zeit wird dadurch auch in gewisser Weise wieder aufgelöst.
Sie wird wieder aufgehoben, genau, weil sie sich im Bewusstsein der Menschen auflöst. Die Idee war, einen Roman zu schreiben, der wie ein Museum sozusagen funktioniert, indem man verschiedene Jahrzehnte untergebracht hat und dass man sich gewissermaßen frei hindurchbewegen kann. Und da gibt es eine Installation, dort gibt es Gemälde, da gibt es vielleicht ein Konzert. Also es sind verschiedene Kunstformen und man kann sich hindurchbewegen als Leser. Ich meine, der Roman ist ja nicht vollkommen wirr, könnte man da.
Haben wir jetzt den Eindruck
hinterlassen?
Ich hoffe, ich habe nicht den Eindruck hinterlassen.
Er ist eigentlich ziemlich organisiert. Sonst wäre es eigentlich nicht auszuhalten.
Und das funktioniert alles wunderbar. So eine Vielfalt und Vielstimmigkeit einzubringen in die Literatur ist heute gerade auch etwas Politisches. Also es wird ja immer einfältiger auf der politischen Bühne. Ja. Unsere Sprechkultur hat sich rasant verändert. Das hätte man vor 15, 20 Jahren nicht für möglich gehalten, was heute gesprochen werden kann.
Ja. Ich glaube schon, im Grunde, wenn ich das beobachte, dann fällt mir als Literat nur ein, dass man immer neue Gründe dafür suchen muss, dass die Leute sich in die Literatur hineinbegeben. Und meines Erachtens kann man das nicht, indem man die Standards senkt und indem man sie erhöht. Indem man den Leuten sagt, wenn ihr das erleben wollt, müsst ihr lesen. Ja, ja. Man kann das nicht im Fernsehen sehen und auch nicht bei Netflix, sondern das muss man lesen. Und wenn ich sage, der Roman kann eben oder die Literatur kann sich so weit entwickeln, dass sie wieder aufregend ist. Und da muss ich im Grunde nur fortsetzen, was die ganze Zeit im 20. Jahrhundert auch gemacht worden ist. Die besseren Autoren haben eigentlich genau dort angesetzt. Die haben sich den Teufel darum geschert, was man gerade über den Autor oder Literatur sagte, sondern sie haben eigentlich ihr Programm verfeinert. Und dadurch kann man Leute eben anlocken. Die Frage ist, wie viele? Und die Frage kann man nie in der Zeit, in der wir leben, beantworten, weil wer wusste, wie viele Leute mal Franz Kafka lesen werden. Also die Literatur spielt auch mit der Zukunft.
Eine Stunde mit Ihnen vergeht wie im Flug,
muss
ich sagen.
Ja,
bei den Büchern muss man sich ein bisschen anstrengen, aber ich verspreche Ihnen, liebe Hörer, es lohnt sich. Und der letzte Roman ist erschienen bei Hansa unter dem Titel Schlafende Sonne. Wir dürfen schon gespannt sein. In 5 Jahren ungefähr kommt der nächste Roman.
Ja,
wie heißt der dann? Das wissen Sie noch nicht.
Soll ich es verraten?
Wenn Sie es verraten wollen, würde ich mich freuen, aber müssen Sie nicht. Ich weiß, dass Autoren immer ein bisschen abergläubisch sind.
Der Fluss der Tage.
Der Fluss der Tage. Darauf sind wir gespannt. Vielen herzlichen Dank, Thomas Lehr.
Bremen 2 nach 1.